Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns zum Anfang beten und ich bitte euch, wer kann, aufzustehen. Herr Jesus Christus, du siehst, wir sind zusammengekommen, um in deinem Namen Gottesdienst zu feiern. Herr, schenke uns deinen Heiligen Geist hier in dieser Gemeinschaft. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen. Und Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich bitte euch, Platz zu nehmen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht. Ist die Bibel heute noch aktuell? Kannst du die Erschaffung der Welt in 6 Tagen glauben? Ja, kannst du glauben. Es gibt keine Zweifel. Wir sind moderne Menschen, leben in einer modernen Welt. Die zweite Frage, die ich dann an euch hätte: Glaubst du, dass alle Menschen von einem abstammen? Schwarz, gelb, grün, weiß. Gibt es in der Schöpfungsordnung eine Hierarchie, eine Rangordnung? Wer glaubt das? Oder wer glaubt es nicht? Wer glaubt es nicht? Alle sehr, sehr bibelkundig. Und dann stellt sich die Frage für alle, die jetzt im Herzen diese Fragen beantworten würden mit: Ich bin da nicht ganz sicher. Weil wir lernen etwas anderes, wir hören etwas anderes, wir sehen etwas anderes. Jetzt wäre die Frage: Ab wann können wir der Bibel glauben? Schon immer wollten die Menschen wissen, woher komme ich, was ist der Sinn meines Daseins, wohin gehe ich? Gerade ältere Menschen beschäftigt diese Frage. Als erstes aber schufen die Menschen sich Götter, um genau diese Fragen zu erklären. Und dann schufen sie sich die Philosophie. Und diese Götter, die gibt es bis heute noch und die Philosophie auch. Und die Schnittmenge zwischen Religion und Philosophie ist, dass sie Gott oder die Götter als ein Wesen mit geistigen Fähigkeiten bezeichnen, dem bewusste Ansichten und Wünsche zugesprochen werden. Das ist die Aussage der Philosophie. Und die Philosophie definiert so den Gottesbegriff. Gott, das höchste Wesen, obwohl kein liebendes Wesen, beschäftigt sich mit vollkommener Kontemplation, also dem Harren in sich selbst, des würdigen Objekts, nämlich sich selbst. Er hat sich die Welt also nicht, er ist sich dieser Welt nicht bewusst, nicht und kümmert sich nicht um sie. Er ist ein unbewegter Beweger. Das ist sehr verklausuliert. Und Gott als reine Form ist völlig immateriell und als vollkommen ist er unveränderlich, da er nicht vollkommener werden kann. Das ist eine Aussage, die wir auch kennen. Wir sehen also, die Philosophie hat sich dort und da und hier bedient. Und diese Argumente, die ich gerade genannt habe, die haben einen Ausgangspunkt. Die Menschen gaben Gott Fähigkeiten, Ansichten und Wünsche und diese wurden ihm zugesprochen. Und alle Religionen und Glaubensrichtungen haben Götter. Der Hinduismus, der Buddhismus, die afrikanischen Naturreligionen sind viel Götterreligionen. Der Islam, das Judentum und das Christentum haben nur einen Gott. Und nur in diesen beiden Religionen offenbart sich Gott selbst. Im Islam ist es so, in der Eingangssure des Koran wird Allah vorgestellt. Aber nicht Allah spricht, sondern dem Gläubigen wird gesagt: Du, sag, er, Allah ist einer. Sag, Allah, der Überlebende. Sag, er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Und sag, niemand ist ihm gleich. Das ist die 24. Sure des Korans. Aber nur im Judentum und im Christentum spricht Gott über sich selbst. Nur dort erfahren wir von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, was er vorhat. Die zwei bekanntesten Stellen, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14, ich bin, der ich bin, oder Elberfelder Übersetzung, ich bin, der ich sein werde. Das ist sehr geheimnisvoll. Können wir diese Tiefe als Menschen begreifen? Oder die zweite sehr bekannte Stelle, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Jesaja, Kapitel 44, Vers 6. Und der britische Autor C.S. Lewis, viele kennen ihn von den Narnia-Büchern, hat einmal gesagt, dass Gott nichts ist, wofür man sich nur mäßig interessieren kann. Er sagte, wenn es nämlich keinen Gott gibt, dann gibt es keinen Grund, sich überhaupt für Gott zu interessieren. Wenn es Gott aber existiert, dann ist dies von höchstem Interesse. Und unser größtes Anliegen sollte es dann sein, herauszufinden, wie wir mit diesem Wesen, von dem wir in jedem einzelnen Moment unserer Existenz abhängig sind, recht in Beziehung stehen können. Und so möchte ich euch dann nach dieser kurzen Einführung mit hineinnehmen in den Predigttext 2. Timotheus, die Verse 3, 14 bis 16. Wer seine Bibel dabei hatte, bitte ich aufzuschlagen und mit mir zu lesen. 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Ich lese aus der Schlachter Übersetzung. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Kommen wir zum ersten Predigtpunkt, Gottes allgemeine Offenbarung. Also wenn du zum Fenster hinausschaust oder beim Spaziergang dich umsiehst, dann wirst du verschiedene Dinge bemerken, die höchst erstaunlich sind. Das ist die allgemeine Offenbarung Gottes. Dieses kleine Gänseblümchen, wer hat es erfunden? Wer kann es nachmachen? Und das, was so gewöhnlich ausschaut, was wir jeden Tag für uns hinnehmen, das ist nicht aus sich selbst heraus entstanden, weil nichts aus sich selbst heraus entstanden ist, was entstanden ist. Oder kennst du einen Menschen, der vielleicht Leben erschaffen kann? Oder Gold? Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 1, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, uns Menschen, offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, wir haben Augen und Ohren bekommen, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Der Mensch kann also nicht Schöpfer sein, wohl das gern wäre, sondern er ist Vervielfältiger. Sein Auftrag ist, die Erde zu bewahren, zu beherrschen und sich zu vervielfältigen. Wir lesen das im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Nehmen wir ein Haus. Ein Haus hat einen Ideengeber, den Architekten. Ein Haus hat einen Bauherrn, den späteren Eigentümer. Ein Haus benötigt Bauleute, die Erschaffer. Und der Mensch ist Zeuge. Er sieht dieses Haus, wie es entsteht, wie es wächst, wie es vollendet ist. Und jetzt frage ich euch, warum sollten wir etwas Kompliziertes oder etwas Komplizierteres als ein Haus, wieso sollten wir dort keinen Architekten, Eigentümer und Schöpfer vermuten? Ich sage es euch, weil wir uns nicht vorstellen können, schlimmer noch, weil wir es innerlich ablehnen, etwas Größeres als den Menschen zu akzeptieren. Ich möchte euch fragen, wer hat schon mal einen Liebesbrief bekommen? Ihr dürft euch gern melden. Wer hat schon mal einen Liebesbrief bekommen? Du hast einen Liebesbrief bekommen. Du auch. Wer hat schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Ja, noch viel mehr. Und jetzt zeige ich euch den Liebesbrief Gottes. Der Liebesbrief Gottes hat 66 Bücher, 1189 Kapitel und 31.175 Verse, je nach Übersetzung etwas abgewandelt. Der kürzeste Vers hat 4 Worte und der längste Vers im griechischen Original geht über 14 Verse in unseren Übersetzungen. Diese fortschreitende Offenbarung Gottes über seinen Plan mit der Schöpfung hat er dort niedergeschrieben. Es ist das einzige literarische Werk, dieser Liebesbrief, das umfassend alle Lebensbereiche des Menschen darstellt. Es ist das einzige literarische Werk, das durch die Inspiration verschiedener Schreiber einen Autor hat. Es ist das einzige literarische Werk, in dem 6408 Verse prophetische Angaben haben, von denen sich 3268 bereits erfüllt haben, 51%. Wir haben also dort eine Evidenz. Und wenn jemand schon mal einen Liebesbrief geschrieben hat, dann wünscht er sich etwas. Er lobt nicht nur, er wünscht sich etwas von dem Empfänger. Und wer schon mal einen Liebesbrief empfangen hat, der liest das Lob dessen, der ihn geschrieben hat, und die Wünsche dessen, der ihn geschrieben hat. Ein Liebesbrief ist keine reine Laudatio. Ein Liebesbrief ist auch mit dem Wunsch des Schreibers verbunden. Und deshalb ist die Bibel als Gottes Wort vertrauenswürdig, maßgebend und irrtumslos. Das ist ein Satz aus der christlichen Dogmatik. Aber dieser Satz aus der christlichen Dogmatik, der beruht auf diesem Liebesbrief. Und weil wir Menschen sind und alles anzweifeln und alles untersuchen wollen und mit allem nicht so richtig zufrieden sind, gibt es natürlich Gegenargumente. Das Gegenargument der Aufklärung, die bis in unsere heutige Zeit wirkt, könnt ihr dort lesen. Man hat die historisch-kritische Methode erfunden, um die Bibel zu prüfen. Da heißt es, zentrale Stellen des Alten und Neuen Testaments sind schlicht nicht wahr. Jedenfalls nicht im historischen Sinn. Adam und Eva haben nie gelebt. Mose und der Exodus des Volkes Israel ins Heilige Land sind am ehesten Narrative einer Priesterkaste. und entstanden wohl in den Jahrzehnten zwischen 520 und 450 vor Christus. Ihr, die die Bibel lest, und ihr, die ihr euch in diesem Liebesbrief auskennt, ihr wisst etwas anderes. Ihr wisst, die Bibel ist Gottes Stimme in schriftlicher Form. Sie ist eine Sammlung von 66 Büchern, die vom Heiligen Geist inspiriert und im Laufe von 1500 Jahren von mehr als 40 Autoren geschrieben wurde. Spätere Schriften und Archäologie haben bestätigt, dass die Personen, Orte und Ereignisse der Bibel real waren. Erinnern wir uns an die historischen Ereignisse in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, als man die Höhlen von Qumran untersuchte und dort diese Papyrusrollen, diese Schriftrollen fand, die auf Leder, auf Papyrus und dergleichen geschrieben wurden und wo man tatsächlich ein Entstehungsalter feststellen konnte. Wir Menschen wollen ja wissen, also untersuchen wir, was wir da haben. Und diese beiden Aussagen, die laufen jetzt entgegen. Also wie sollen wir jetzt mit Gottes Wort umgehen? Wie interpretieren wir diesen Liebesbrief? Was machen wir jetzt damit? Und jeder, der die Bibel schon mal gelesen hat, einmal, zweimal, dreimal, mehrfach, wird feststellen, dass nach dem ersten Lesen, wenn er sie wieder aufschlägt und wieder liest, völlig neue Erkenntnisse kommen. Gottes Wort spricht auf andere Weise zu ihm. Er erkennt mehr. Er bekommt zum selben Thema mehr gesagt beim wiederholten Lesen. Also wie sollten wir mit Gottes Wort umgehen? Diese Frage haben sich die Apostel, die Christen in der ersten Gemeinde am Anfang auch gestellt. Wie sollen wir damit umgehen? In der Apostelgeschichte im Kapitel 15 finden wir das erste Apostelkonzil. In diesem Konzil hat man sich mit der Frage der Beschneidung beschäftigt. Wie wir von Jesus wissen, brachte er das Wort der Errettung, das Evangelium, zuerst den Juden. Sie sind Gottes bevorzugtes Volk. Sie sind herausgerufen, also brachte er ihnen das Wort. Und jetzt wurde das Geheimnis nach Pfingsten, das Geheimnis der Gemeinde offenbar, dass auch die Heiden daran teilnehmen können. Wir, du, ich, wir alle, wir Heiden dürfen das Wort der Errettung hören und wir dürfen es glauben. Und in diesem Spannungsfeld haben sich die Apostel damit beschäftigt, wie ist das jetzt mit der Beschneidung? Etwas, was aus dem Gesetz des Mose zu uns herüberstrahlt. Jeder von euch weiß, wie das ausgegangen ist. Und genau diese Frage, zu der sie dort gekommen sind, hat einen Hintergrund. Und dieser Hintergrund, den haben wir und leben wir heute noch. Das ist der Relativismus. Nur haben wir diesen Relativismus mehr kultiviert. Du hast deine Meinung, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Wir haben uns alle lieb und jeder darf seine Meinung haben. Das kann man in der Welt so machen. Aber wir als Gottes Volk in der Gemeinde, wo wir zur Einheit aufgerufen sind, brauchen auch eine einheitliche, grundlegende Meinung. Und die finden wir in diesem Liebesbrief. Also Relativismus ist nicht angebracht in der Sache Gott. Da erhebt sich natürlich die Frage, müssen wir alles tun, was in der Bibel steht? In Matthäus 10, 8 und 9 lesen wir: Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel. Auf, tun wir es. Wir lesen in Römer 16, Vers 16, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Küsst euch. Johannes 13, Vers 14 lesen wir: Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wascht, bringt Wasser. Im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 12, lesen wir: Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. So, jetzt haben wir hier ein Spannungsfeld. Wenn wir das alles tun, was dort steht, dann geht es hier recht lustig zu. Ja? Zum Bruderkuss können wir vielleicht sagen, im Kulturkreis des Neuen Testamentes drückte man unter Männern die Zuneigung und Gemeinschaft durch einen Kuss aus. Wer in die arabischen Länder reist, wird das vielleicht schon mal gesehen haben. Für uns Europäer ein bisschen befremdlich, für die Menschen dort üblich. Aber wir tun das heute mit einem kräftigen Handschlag. Schauen uns in die Augen, geben uns die Hand und drücken so auch unsere Zuneigung aus. Diese Weisung ist also kulturell bedingt. Und das Verbot, an die Frauen zu lehren, war das nicht auch kulturell bedingt? Haben wir uns nicht weiterentwickelt? Ja, wir haben uns in gewisser Weise weiterentwickelt. Ganz sicher haben wir uns weiterentwickelt in der Methode, uns gegenseitig zu töten. Und der kürzeste Vers, den ich erwähnte in der Bibel, lautet: Du sollst nicht töten. Das nur am Rande. Wir gehen von unserem Zeitgefühl aus. Und müssten wir dann aber auch nicht sagen, in unserer Zeit besteht kein kultureller Anlass, dass Frauen das Lehren und das Vorstehen in der Gemeinde zu verweigern, aus unserem kulturellen Hintergrund? Im Gegenteil. Können wir in der Bibel Richtlinien finden für die korrekte Auslegung solcher Texte und solcher Aussagen? Das ist jetzt der springende Punkt. Oder dürfen wir in der Bibel überhaupt nicht solche Richtlinien erwarten? Dürfen wir nicht erwarten, dass sie zu uns spricht, dass wir es auch verstehen? Will die Bibel Richtlinien geben? Oder ist es vielmehr so, wie man es heute immer öfter hört, die Bibel sei unsere Autorität in Fragen des Heils? Punkt. Sie sei nicht Autorität in den Fragen des persönlichen Lebens und sie gebe keine verbindlichen Richtlinien zum Aufbau, zum Organisieren und zum Funktionieren der Gemeinde. Da seien wir ganz frei, solange wir den großen Auftrag der Gemeinde vor Augen behalten. Jeder wird das schon mal gehört haben. Jeder wird in dieser Art und Weise des Denkens, ja, ich will sagen, erkennen, wie unsere Zeit funktioniert. Aber wir finden auch einen Satz in der Bibel, der genau das ausdrückt. In Römer 1, 22 sagt der Heilige Geist durch Paulus: Und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Dieses Weise, was wir hier lesen, das ist die menschliche Weisheit. Wir sind klug geworden. Wir fliegen zum Mond. Wir fahren mit ungeahnter Geschwindigkeit durch die Städte, durch die Dörfer. Viel schneller als damals, so ein Eselskram. Wir können uns über tausende Kilometer sehen und miteinander reden. Wir kriegen Informationen aus allen Teilen der Welt. Aber sind wir weise geworden? Oder halten wir daran fest, manchmal Narren zu sein? Und deswegen sagte Paulus zu seinem Ziehsohn Timotheus, weil auch damals diese Sachen schon bestanden: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von dem du es gelernt hast. Und ich möchte euch aufrufen, euch diesen Spruch zu eigen zu machen. Ich möchte euch dazu aufrufen, in diesem Liebesbrief zu lesen, Und das, was du darin lernst, festzuhalten. Hier lesen wir göttliche Weisheit. Und diese göttliche Weisheit, sich zu eigen zu machen, ist mit Kosten verbunden. Es ist schwierig. Aber es ist möglich. Und dieser Vers führt uns aber auch zu den Grundüberzeugungen zum Schriftverständnis. Hat jetzt diese Schrift Autorität über mein Leben oder hat sie keine Autorität? Hat sie nur in dem Punkt Autorität, wie werde ich errettet, werde ich überhaupt errettet, kann ich mein Heil verlieren, ja oder nein? Alles andere, das soll doch Gott bitte mir überlassen. Wir haben so einen ganz kleinen Vers in der Apostelgeschichte 8, der Kämmerer, der auf dem Weg nach Jerusalem war und wieder nach Hause fuhr. Der hat gelesen in der Schriftrolle des Jesaja. Und Philippus kam zu ihm und sagte, verstehst du, was du liest? Was sagte dieser hochgebildete Mann? Wie sollte ich, wenn mich keiner lehrt? Also ist doch der Aufruf, in der Schrift zu bleiben, das zu bewahren, was wir gelernt haben, auch untereinander uns zu lehren und zu belehren. Und wir können nämlich an verschiedenen Stellen in der Bibel lesen, dass dem Christen die Fähigkeit gegeben ist, das Wort Gottes zu lesen und auch zu verstehen. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Im Kapitel 2 des Timotheusbriefes lesen wir, wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Was ist uns von Gott geschenkt? Die Gnade des Glaubens. Dieses Geschenk aus reiner Gnade, dass wir glauben können, ist uns geschenkt worden, weil wir selbst sind unfähig dazu. Wenn wir also argumentieren, dass da niemand wissen könne, was mit dem Abendmahl, der Taufe und den Diensten und so weiter, was die Gemeinde betrifft, die Bibel lehrt, dann ist das eine bequeme Ausrede, um sich der scharfen Schneide des Wortes zu entziehen. Dann tun wir nämlich, was uns gerade willkommen ist. Wir lesen und wir legen selektiv aus. Aber in Gottes heiligen Wort steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Keiner hat gerne Belehrung. Aber so wie wir im Glauben wachsen, wie wir Christus ähnlicher werden wollen, werden wir Belehrung ertragen. Wir lernen es, Belehrung zu ertragen. Zur Überführung. Jeder von uns sündigt. Du, ich, wir alle. Wir sind nach unserer Wiedergeburt heilige Sünder. Klingt komisch, ist aber so. Und weil wir jeden Tag sündigen, werden wir auch überführt werden. Vom Bruder, von der Schwester, von der Schrift. Zur Zurechtweisung. Durch die Schrift, durch den Bruder, durch die Schwester. Warum? Damit wir auf dem Weg bleiben, damit wir diesen Weg nicht verlassen. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit, zu erkennen, dass allumfassende Gerechtigkeit nur von Gott kommen kann, dass der Mensch nie gerecht sein kann, weil der Mensch immer Parteiung eingeht. Nie kann ein Mensch gerecht sein. Nicht in der Familie, nicht im Land, nicht in der Welt. Gottes Gerechtigkeit, die ist allumfassend und die passt uns ganz oft nicht. Ganz oft ist das so. Aber wir sollen es erziehen lassen, dass wir Gottes Wille verstehen, damit wir seine Gerechtigkeit verstehen. Und alles das, wozu nützt es uns? Wozu? Hier steht es, damit der Mensch Gottes, das sind wir, nicht die Ungläubigen, die jetzt beim Baseballspiel sind oder weiß ich wo, Wir, die uns in der Gemeinde im Leib Christi versammelt haben, wir sind diese Menschen Gottes, von denen hier die Rede ist, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, du, ich, wir alle, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Damit wir aus unserem Glauben heraus gute Dinge tun können. Gleichzeitig finden wir als Bekräftigung dieser Stelle dieselbe Aussage in poetischer Form im Psalm 12, 7 und im Psalm 19, 8. Und alle diese Stellen lehren uns, dass alles, was geschrieben, wahr und vertrauenswürdig ist. Es ist historisch zuverlässig und es ist sittlich vollkommen. Die Bibel enthält keine Irrtümer. Warum nicht? Weil es Gottes Liebesbrief ist. Er will uns doch nicht ins Verderben stürzen. Es ist sein Liebesbrief an uns. Wenn ich jemanden liebe, dann stelle ich ihm kein Bein, oder? Das heißt, wir dürfen zur Erklärung eines Bibelabschnittes keine außerbiblischen Erklärungen hinzuziehen und wir dürfen keine innerbiblischen Bedeutungen unterschlagen, denn wir dürfen der Schrift nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Aber die Wissenschaft hat doch gesagt, es gibt doch Beweise. Ja, es gibt Beweise. Und wenn wir diese Beweise im Lichte der Bibel sehen, werden wir erkennen, dass die Wissenschaft die Bibel stützt. Manche Christen denken, sie müssten nur die Dinge glauben, die ihnen einleuchten. Und man müsste nur das befolgen, was sich dem persönlichen, sittlichen Urteil empfiehlt. Aber damit machen wir uns zu Richtern über Gottes Wort. Wir drehen es um. Und die Folge ist die, dass Gott uns unserer natürlichen Verfinsterung im Denken und im Urteilen überlässt. Wir wenden uns ab von dem göttlichen Denken. Wir wenden uns unserem Denken zu. Und jeder kennt diesen Satz in der Bibel. Es gibt keinen Gott, sprach der Tor in seinem Herzen. Und wir kennen auch diesen Spruch aus der Bibel, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Aber gibt es denn Möglichkeiten für uns Menschen zu prüfen, wie ich mit dem Wort Gottes umgehe? Ja, es gibt Möglichkeiten. Wenn ich eine Bibelstelle prüfen will, ist die Befolgung dieser Weisung heilsnotwendig? Machen wir das Beispiel der Taufe. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig, aber sie ist ein Gehorsamsschritt zur Darstellung meines Glaubens gegenüber der Gemeindeversammlung. Ich gehöre zu euch, weil ich in dem Herrn getauft bin, den wir anbeten. Ein Gehorsamsschritt. Die zweite Frage wäre, das Thema, über was wir reden, hindert oder fördert es die Evangelisation? Nehmen wir die Frauenfrage. Nein! Es hindert nicht die Evangelisation, im Gegenteil, je mehr Menschen aus Gottes Reich das Evangelium verkünden, umso besser. Oder sprechen wir darüber, entspricht diese Stelle, diese Aussage dem Wesen Gottes? Ja oder nein? Dazwischen gibt es nichts. Hat Christus diese Sache gelehrt? Ist diese Bibelstelle eine Kann- oder eine Muss-Stelle? Ihr seht, wir bewegen uns auf die Spitze der Pyramide zu, wo die Entscheidungsfindung stattfindet. Und sechstens, Kontext, Kontext, Kontext. Nehme ich einen Vers aus dem Wort Gottes und baue meine Geschichte darum, habe ich den Kontext vernachlässigt. Also lese ich den Abschnitt, das Kapitel, das Buch, schaue also in mehreren Ebenen über Gottes Wort. Was will er mir sagen? Wo ist die Anwendung? Für wen trifft es zu und was ist der Wille Gottes? Dieser Kontext ist so unwahrscheinlich wichtig. Und von den neutestamentlichen Weisungen dürfen wir nur solche als erfüllt oder in ihrer Gültigkeit begrenzt bezeichnen, die entweder der Herr oder seine Apostel so bezeichnet haben. Nehmen wir als Beispiel Matthäus Kapitel 10, die Verse 8 bis 9 und vergleichen es mit Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Oder auch Markus 16, die Verse 17 und 18. In diesen Versen steht ausdrücklich, dass der Herr jene Ankündigung von Zeichen, die sein Kommen begleiten, erfüllt hat. Da erfahren wir ferner in der Apostelgeschichte, und das findet sich auch in der apostolischen Lehre wieder, dass die Zeichengabe des Sprachenredens aufhören würde. Lest nach im 1. Korinther 13,8. Während aber Glaube und Hoffnung noch bestehen bleiben, 1. Korinther Vers 13,13. Und was alles überdauert, wird die Liebe sein. Warum? Weil sie von Schöpfer direkt nach unten in uns hineingeht, in seine Schöpfung. Und beachten wir, der Herr hat außer in Matthäus 10 nirgends befohlen, die Jünger müssten diese genannten, in Markus 16 genannten Zeichen tun, also Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Was war das dritte? Ich glaube, Aussätzige zu reinigen. Er hat sie in Markus 16 angekündigt, aber nicht befohlen. Und das lesen wir aus dem Kontext. Und auch zu den Aussagen, zu den Diensten und zum Wirkungskreis der Frau sind Befehle, die wir im 1. Korinther 14, Vers 34, in Titus 2, die Verse 3 bis 5 oder auch als Verbote im 1. Timotheus 2, 12 lesen, eindeutig ausformuliert. Aber auch da nehmen wir den Kontext. Lasst uns immer, wenn wir etwas beurteilen wollen, was unserem Zeitgefühl entgegenspricht, die sogenannte hermeneutische Triade anwenden. Die Ältesten eurer Gemeinde wissen, was damit gemeint ist. Sie kennen sich damit aus. Sie sind lehrfähig. Sie sind in der Schrift unterwiesen. Also prüfen wir den kulturellen Hintergrund, prüfen wir den soziologisch-politischen Hintergrund und prüfen wir den theologischen Hintergrund. Wie hängt das zusammen? Und dann kommen wir zu dem Schluss und werden erkennen, wie wahr und rein Gottes Wort ist und vor allen Dingen, wie hilfreich es ist in unserem Leben. Und die ganze neutestamentliche Offenbarung, die ist versiegelt worden. Und das heißt, dass alles, was im Neuen Testament steht, Gültigkeit hat, bis der Herr kommt. Genau, bis der Herr kommt. Und in dieser nahen Erwartung leben wir, so wie die Thessalonicher. Die sind mittlerweile schon gestorben, die damals in der nahen Erwartung gewartet haben. Aber ihre Seelen sind nicht tot. Und in dieser nahen Erwartung leben wir, bis der Herr kommt. Wir wollen durch unsere Hoffnung, die im Glauben begründet ist, die Heiligkeit Gottes sehen. Wir wollen es schauen. Wir wollen erleben, dass die Tränen getrocknet werden und kein Leid noch kein Schmerz ist. Dass wir alles das, was uns hier bedrängt, dass es weg ist. Und wir wollen erleben, dass diese übergroße Liebe Gottes, die er uns in seinem Liebesbrief geschrieben hat, wir erfahren können hautnah. Das ist unser Ziel. Und deswegen ist es so wichtig, daran festzuhalten, zu glauben an sein Wort, bis der Herr kommt. Und wie eben gesagt, wir müssen schauen, was aufgehoben oder eingeschränkt worden ist. habe gerade die Frauen erwähnt. Was die Frauen betrifft, ihr Lieben, betrifft wen im Eigentlichen? Uns Männer. Uns Männer betrifft es. Wir sind von Gott an vorderste Front gestellt. Wir sollen Priester und König sein in der Familie. Wir sollen in der Gemeinde im Dienst vorangehen. Wir sollen uns in der Schrift auskennen wie kein anderer. Wir sollen unsere Frauen lieben, beschützen. Wir sollen ihnen nicht etwas aufbürden, wofür wir zu faul sind, wofür wir zu feige sind. Daran arbeiten wir oder sollten es tun. Und wenn Paulus an Timotheus nämlich schreibt über das Verhalten der Männer, dann sind das Anweisungen zum Verhalten im Haus Gottes. In der Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Dieser Eckstein, Stützpfeiler, würden wir heute sagen, da ist einer. Wer den wegnimmt, bringt es zum Einsturz. Und dieser Stützpfeiler, der steht, bis der Herr kommt. Deswegen sage ich euch, die Schöpfungsordnung gelten so lange, wie die Schöpfung besteht. Eine Binsenweisheit, aber eine zeitlose Wahrheit. Und ob man nur den Bruderkuss praktiziert oder nicht, hat mit Temperament und Sitte zu tun. Die Frauenfrage ist unabhängig von Geschmack und Kultur. Und beides ist eine Aufforderung an uns Männer, den Glauben zu leben. Ich möchte schließen mit einem Psalmwort. Warum toben die Heiden und da singen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen, reden sie. Aber der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Amen.